Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und jetzt ein gutes Buch. Und dieses Buch ist nicht nur gut, sondern auch sehr schön. Man kann es lesen und man kann sich dazu Bilder anschauen oder umgekehrt. Es erzählt die wundersame Geschichte, also eigentlich wundersam, doch mitunter ist sie auch wundersam, Geschichte von Pipo, einem jungen Mann in einer großen Stadt. Er schlägt sich da so durch, eher recht als schlecht, und er hat Sehnsucht. Warm, kalt und Sehnsucht, das ist der Titel dieser Novelle, die Jan Koslowski geschrieben und die der Künstler Ferdinand Oeberg illustriert hat. Und bevor ihr Erscheinen am 7. Juni, also am kommenden Sonntag, gebührlich gefeiert wird, sprechen wir mit dem Autor. Herzlich willkommen, Jan Koslowski.
Hallo.
Ich habe schon gesagt, du bist ja ein Mensch, der sehr viele Dinge sehr gut kann, also sehr viele künstlerische Dinge und noch viele andere Dinge. Erstmal zu diesem schönen Buch, was du gemacht hast oder was ihr gemacht habt, eine ungewöhnliche Zusammenarbeit. Wie kam es dazu?
Wir sind beide in der Galerie Anton Janicewski am Moser-Luxemburg-Platz und wollten irgendwie was zusammen machen. Und ich hatte aber das Gefühl, ich will nicht einfach, dass er was illustriert. Und deswegen haben wir so ein bisschen anders angefangen. Er hat angefangen zu malen und dann habe ich angefangen zu schreiben.
Ja.
Das gibt's nicht so oft. Und dann haben wir uns immer so 10 Seiten habe ich hingeschickt. Dann hat er mir, jetzt sind glaube ich 20 Bilder drin. Er hat locker das Doppelte gemacht.
Ja. Ach, das ist wirklich eine ungewöhnliche Vorgehensweise. Normalerweise ist es so, man hat einen Text und dann kriegt das der Künstler und der illustriert das dann. Und ihr habt das so wie im Ping-Pong-Verfahren. Also er hat gelesen und dann hat er, genau. Es ist ja immer im Prinzip die Hauptfigur Pipo. Manchmal, also ja. Da gibt es noch 2 andere Figuren, die wichtig sind. Also vor allem eine Figur, die wichtig wird, Bronco und so. Also man sieht so mehrere Figuren. Also dann da hat er sich dann wiederum von deinem Text inspirieren lassen, ja?
Genau, und ich kenne ja seine Arbeiten und er kennt ja auch meine Texte und Theaterstücke und ich glaube, hat das so ineinander gegriffen irgendwie, genau. Ja. Und es war auch ein bisschen die Idee, dass es nicht ein Buch ist, was immer 1:1 illustriert, sondern also ich glaube, die Bilder erzählen auch eine eigene Geschichte oder haben so eine eigene Dramaturgie, die jetzt nicht unbedingt dem Text folgt.
Nee, aber man ist so, man liest dieses Buch und dann hat man wieder ein Bild, das sind Monotypien, ne? Vielleicht kannst du dieses Verfahren, in dem er...
Ich bin so schwer darin, man kann es nur einmal drucken.
Man kann es nur einmal drucken, genau.
Man kann es nur einmal drucken, das heißt, es gibt diese Originale und das ist sozusagen die einzige Version und dann kann man sie digitalisieren. Aber es gibt sie nur einmal.
Ah ja, deswegen Monotypie. Genau. Also schwarz-weiß, Grafik im weitesten Sinne.
Es ist Tusche auf...
Ach, Tusche ist es.
Ich glaube, es ist getuscht auf Glas. Ich will gerade nichts Falsches sagen. Ja. Aber ich weiß, man kann es nur einmal drucken. Die Originale gibt es nur einmal.
Ja, und das ist... also diese Figuren, die er zeichnet oder malt, die haben auch was sehr... Also wenn ich gesagt habe, wundersam, es ist eine wundersame Geschichte, obwohl sie schon in einem heute spielt oder so. Also die Menschen darin verhalten sich, so wie man sich heute verhält. Und trotzdem haben diese Zeichnungen so was Zeitloses. Es sind so eine verlorenen Figuren, so fast so mittelalterlich angehaucht irgendwie, ne? So
sie welten so ganz komisch. Also die Welt, die dadurch entsteht, ist eine Welt, die halt andere Regeln hat. Oder man versteht nicht ganz, es gibt so auch Requisiten, es gibt so Arbeiten, es gibt oft Rohre, Fahnen. Also es gibt wie so etwas, was diese Figuren in diesen Bildern, und deswegen liebe ich seine Gemälde auch, tun müssen. Ja. Die arbeiten sich an irgendwas ab und das, genau, und das finde ich sehr schön. Und das ist irgendwie ein guter Kommentar, finde ich auch oft. Ja, nicht nur zu dem Buch, sondern auch überhaupt auf unsere Welt.
Absolut. Dann lass uns mal über Pipo sprechen. Also Pipo ist, das kann man glaube ich schon sagen, er ist ein junger Mann, der arbeitet am Theater, an einer Bar und so. Also er schlägt sich so durch, mehr recht als schlecht. Wo ich dann dachte, okay, da schreibt jemand von etwas, was er glaube ich auch ganz gut kennt. Also prekär, beziehungsweise so in Zeiten zu leben, wo man nicht so gut klarkommt. Er droht, aus seiner Wohnung zu fliegen und so weiter. Was ist das für ein junger Mann? Wie würdest du den erzählen?
Also ich glaube, ich habe tatsächlich am Theater nie in dieser Situation gearbeitet. Nicht, aber ich kenne einfach sehr viele Leute, die das machen. Und ich glaube, ich kenne sehr viele Leute, die ihre Wohnung verloren haben. Mir ist das auch passiert. In der Zeit, wo ich auch geschrieben oder schreiben sollte. Und plötzlich war ich in dieser Situation. Ich glaube, es ist wie Leute, die vielleicht ein bisschen jünger sind als ich, würde ich sagen, aber die ich kenne aus dieser Stadt und die ich auch kenne aus Berlin. Mhm. Genau, die unbedingt ans Theater wollen und dann aber eigentlich an der im Abenddienst eigentlich schlecht bezahlte Arbeit machen.
Ja. Und dann, du hast es nicht umsonst Novelle genannt. Also Novelle ist ja, man sagt immer, eine unerhörte Begebenheit tritt ein und dann gibt es quasi ein Twist in der Handlung. Diese unerhörte Begebenheit tritt auch ein. Ich weiß nicht, wollen wir die spoilern oder lieber nicht? Eher nicht, oder?
Eher nicht,
weil die gibt es erst so in der Hälfte der Geschichte passiert etwas Ungeheuerliches und dann entwickelt sich die Geschichte weiter. Also wir werden das jetzt auch nicht spoilern, wie die sich weiterentwickelt. Also führt Pipo an die Ostsee zum Beispiel, zwei Menschen spielen eine Rolle. Es geht viel um Freundschaft, glaube ich, ne?
Genau, Zugehörigkeit. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was vielleicht in dieser prekären Situation dazukommt, dass man nicht in so einer klassischen Zweierbeziehung ist oder so, sondern dass Freundschaft eigentlich das so ein bisschen ersetzt in vielen Beziehungen, die ich kenne in meinem Freundeskreis und dass man auch, finde ich, neu über Freundschaft spricht als auch ein Lebensmodell vielleicht und das vielleicht auch eine andere Wertigkeit bekommt in einer Zeit, wo Leute eher befreundet sind, als dass sie in einer Zweierbeziehung, in romantischen Zweierbeziehung sind.
Ja, verstehe. Du hast, wenn man diese Geschichte liest, also da gibt es unterschiedliche Formen, ne? Also du erzählst die Geschichte von Pipo und dann gibt es so eine dialogische Form, wo man merkt, aha, der Mann ist im Theater zu Hause, also es ist ein Theaterdialog eigentlich schon, wie so ein Kammerspiel zwischendurch, es gibt Gedichte. Es gibt dann aber auch den Erzähler, der sich immer wieder so einklingt und auf Pipo schaut. Wie ist das für dich entstanden? Also hast du das alles, ich meine, es liest sich so, als hättest du es nicht geplant, sondern als wärst du Pipo eigentlich gefolgt oder hättest ihn begleitet.
Genau, also ich hatte eine ganz tolle Lektorin, Dramaturgin, Leonie Jenning, die an der Volksbühne arbeitet, die auch mit meinen Theaterarbeiten vertraut ist. Ich schreibe wahnsinnig viel immer, wenn ich Theater produziere und dann habe ich sehr viele tolle Leute um mich rum, die das in Ordnung bringen. Und so ist das, glaube ich, bei dem Buch auch gewesen, dass ich eigentlich versuche, wenn ich das Material produziere, eigentlich nicht so viel nachzudenken, sondern erstmal einfach in den Fluss komme und dann entscheidet der Text auch, ich will ein Dialog sein, ich will ein Brief sein, ich will ein Gedicht sein. Und dann gucke ich irgendwie mit ein bisschen Abstand, wie fügt sich das zusammen? Also wie kann ich das in diese Welt bekommen, die ich da im Kopf habe, was oft eher gar nicht so eine Strategie, sondern eher so ein Gefühl zu dieser Welt oder wie kann man das anordnen. Genau, das heißt, man hat am Anfang ganz viel Spaß beim Schreiben und dann muss man sehr lange daran rumdoktern und gucken, dass das irgendwie jetzt nicht in eine Storyline kommt, weil das versuche ich auch gar nicht irgendwie, aber dass das sozusagen auch in seiner Symbolik oder auch im Lesefluss eigentlich, dass man einfach gut durch dieses Buch durchkommt, dass man ein bisschen auch an die Hand genommen wird an einigen Stellen.
Ist das so ein bisschen, also wenn du so ein Buch schreibst, wie gesagt, du machst auch Theater, du schreibst und du inszenierst, dass man dann auch wirklich so... Auch, also, du hast Leute, die dann eben nochmal drauf gucken, aber dass man so ein Gefühl für Dramaturgie auch bekommt, sagt, okay, jetzt muss hier wieder so ein bisschen Drive in die Geschichte, ein
anderer Rhythmus. Total, und ich glaube, so. Genau, und es gibt so Sachen, also ich arbeite jetzt schon relativ lang am Theater und ich weiß, was mir liegt und was mir nicht liegt. Also ich liebe Anfänge und ich liebe Enden.
Wenn das dazwischen nicht wäre, oder?
Und das dazwischen, da bin ich dann immer so, oder dass man halt am Ende guckt, jetzt, man braucht nicht noch eine Schleife oder so. Und es gibt natürlich auch sowas wie Meandern ist eigentlich, ich liebe Meandern. Ich liebe es, wenn der Text auch mal macht, was er will und nicht sozusagen einer Logik folgt, die so einer Verwertungsstrategie, also wie eine Netflix-Serie zum Beispiel, obwohl ich sowas auch liebe, aber zu sagen, der Text ruht sich auch mal kurz aus. Jetzt mache ich mal eine Aufzählung oder so, keine Ahnung. Es gibt so Stellen auch, da hat ein guter Freund von mir dann auch gesagt, hier merkt man, hier schreibst du dich gerade warm und dann kommst du irgendwie rein und ich mag das aber, glaube ich, dass da so drin zu lassen auch. Und ich finde, der Text weicht dann manchmal aus, manchmal wird er konkret und so.
Ja, aber das macht, also so ging es mir beim Lesen, das macht eben auch die, also die Temperaturen ändern sich und man geht so mit und man wird vor allem also so rausgerissen aus seinem Selbst-Dings. Ne? Also es spielt heute, es ist ein großes Theater zum Beispiel, das man, glaube ich, gut als Volksbühne wiedererkennen kann, das große
Vielleicht.
Schiff in der Mitte der Stadt, obwohl die Stadt nicht näher benannt ist und das Theater auch nicht. Und wo man denkt, okay, wir sind im Hier und Jetzt und trotzdem gehen wir mit dir beziehungsweise mit Pipo auf eine Reise. Er ist ein komplett anderer Mensch als du und trotzdem habe ich das Gefühl, also da ist so eine Seelenverwandtschaft, weil anders kann man das, glaube ich, auch nicht erzählen, oder?
Also total. Ich glaube auch, das ist gar nicht, das ist keine hundertprozentige Fiktion, gar nicht. Da ist ganz viel von mir drin, aber Ich sammle eigentlich immer viel. Also ich glaube, da sind mindestens 5 Leute aus meinem näheren Umfeld drin und die wissen das auch. Ne?
Also die wissen das.
Die wissen, also ich frage dann vorher und sage, hey, ich glaube, das ist ganz klassisch. Sowas kann man dann auch nur schreiben, wenn man so ein bisschen zwischendurch gelebt hat und so Sachen erfahren hat. Und genau, während ich geschrieben habe, gab es auch Momente, wo ich dachte, ah, das muss in das Buch rein. Und dann verfremde ich das natürlich und so, aber... es gibt auch Passagen, da finde ich es total interessant, wie er überhaupt nicht ist wie ich. Also gar nicht so. Und das finde ich fast schon überraschend. Dann über, also,
Huch, jetzt ist er ganz anders.
Ja.
Also von sich wegschreiben dann auch. Das Buch ist in der Welt. Das ist quasi, wird eigentlich in die Welt kommen am 7. Juni. Da gibt es eine Buchpremiere auch in dieser Galerie am Luxemburgplatz.
Genau, bei Anton Janicewski.
Okay, und da kann man einfach hinkommen.
Einfach vorbeikommen,
da lest ihr.
Wir lesen 17 Uhr, es gibt Bratwurst.
Sehr gut, sehr gut. Kochst du die selber? Er ist nämlich auch noch ein begnadeter Koch. Ich meine, Bratwurst wird nicht gekocht, sondern eher auf den Grill gelegt.
Genau, aber ich habe jetzt gehört, mit Lilienthal wird ja auch Pommes und...
genau, da wird ein großes Schwimmbad.
Also ich glaub, der Rosa-Luxemburg-Platz ist der neue Place für Bratwurst und Pommes. Und
sehr gut, wunderbar. Also erstmal ist es der Place für das Buch, das dann erschienen ist, Warm, Kalt und Sehnsucht. Bei uns ist immer noch Jan Koslowski. Seine Novelle Warm, Kalt, Sehnsucht erscheint am kommenden Sonntag. Also eigentlich ist sie schon da, aber dann kann man sie auch wirklich erwerben. Und ich habe schon gesagt, du hast so ganz viele Talente. Du bist Schauspieler, du bist Regisseur, du bist Filmemacher, Schriftsteller, Koch. Also wunderbarer Mensch auch. Wenn man jetzt so ein bisschen deine Geschichte guckt, geboren 87 in Rostock, aber in Prenzlauer Berg aufgewachsen, oder?
Genau, meine Eltern haben ihr Studium noch fertig gemacht und dann sind wir, glaube ich, Ende 88 oder so nach Berlin.
Ach so, also du hast Rostock gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis genommen.
Nee, aber manchmal, wenn es um Jobs geht, dann... Also so, genau, also Rostock, manchmal wird das dann so rausgeholt, beziehungsweise kommt das in Interviews.
Also ich komme doch von hier. Ach so, dann wird das okay.
Dann wird das so komisch ausgeschlachtet und dann muss ich manchmal sagen, ja, ich bin da geboren, aber ich habe da nicht gelebt.
Ja, genau, sondern du bist Prenzlauer Berg.
Ich bin komplett in Prenzlauer Berg aufgewachsen,
genau. Was waren so deine erste künstlerische, also wenn ich gesagt habe, was du so alles kannst, deine erste künstlerische, also das ist irgendwas, was, das möchte ich gerne machen oder so, also deine erste künstlerische.
Also, hast ja gerade schon Koch gesagt, meine Oma ist Köchin.
Ja.
Und ich habe als Kind immer gesagt, ich will Köchin werden.
Wirklich, ja?
Genau, weil die hat einfach, kocht immer noch wahnsinnig gut. Und dann habe ich irgendwann Schauspielerei für mich entdeckt und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich wurde in der Grundschule auf der Straße entdeckt, das war in Prenzlauer Berg damals in den 90ern ganz normal, da waren ganz viele Leute, die Castings gemacht haben und dann habe ich so Filmsachen gemacht und fand das irgendwie auch gut und dann gab es auf dem Gymnasium irgendwann so einen Moment, da hat Maria Kwiatkowski, die war bei mir auf der Schule, die hat mich mitgenommen zu P14, zum Jugendtheater der Volksbühne. Und dann habe ich da alleine Theater geguckt und war so, was ist das? Ich will das auch machen. Ich will auf die Bühne. Und dann habe ich, und genau, und ich glaube, man muss auch dazu sagen, ich war nicht so gut in der Schule, ich bin auch sitzen geblieben. Und meine Mutter sagt immer, ab diesem Moment, wo ich dann so wusste, ich darf nur auch Theater machen, wenn die Schule läuft, weil das war die Regel, habe ich mich voll angestrengt. Und dann hat sie auch gemerkt, ah, da ist irgendwas, das interessiert ihn.
Ja.
Und ich glaube, dann der nächste Step war, dass ich die Gelegenheit hatte, sehr jung mit René Polesch zusammenzuarbeiten oder auf den Proben einfach abzuhängen, wie wir das so gemacht haben. Das war so auch die erste Regieperson, wo ich einfach so Proben mitbekommen habe und wie man eigentlich Theater macht. Und das fand ich wahnsinnig toll und inspirierend.
Ja.
Und das trägt sich bis heute fort. Also denke eigentlich immer, wenn ich Theater mache, auch an diese Zeit manchmal zurück.
Ja. Inwiefern war er für dich auch wirklich prägend bzw. inspirierend für die Art Theater, die du machst?
Ich glaube, es ist die Struktur, wie man Stücke macht. Also, dass erstmal alle am Tisch sitzen und dass alle mitreden können und dass es irgendwie nicht so eine Hierarchie gibt. Dann überhaupt diese ganze Idee von, wir sind eigentlich keine Figuren, es gibt keine vierte Wand, ganz klassisch natürlich, aber... Wir reden auch über Sachen auf der Bühne, die uns gerade angehen. Mhm. Wir reden über das Jetzt irgendwie. wahnsinnig lustig. Ich habe einfach viel gelacht früher und ich mache auch nur Komödien.
Warst du eher früher, heute nicht mehr?
Doch, aber ich meine damals bei diesen Stücken.
Ach so,
einfach.
Du hast
also ich war mit meinen Eltern, die sind immer mit mir ins Theater gegangen und dann waren wir im Deutschen Theater und so, da habe ich auch ab und zu gelacht.
Ja.
Und dann war ich in der Volksbühne und ich wusste gar nicht, warum ich lache. Ich habe es, glaube ich, intellektuell natürlich am Anfang gar nicht durchstiegen, aber ich war einfach so, das ist einfach lustig.
Ja, okay. Du hast auch Filme gemacht. Also du hast zum Beispiel, ich glaube, du hast einen ganz, ich habe ihn leider nicht gesehen, das muss ich unbedingt nachholen. Brigitte Reimann besteigt den
Mont Ventoux.
Mont Ventoux ist der höchste Berg der französischen Alpen, in der Provence.
Ja.
Und dann hast du einen Kurzfilm gemacht, La Passerella di Amélie, der lief sogar, war im Max-Ophüls-Festival.
Genau.
Also das ist ja auch nochmal so eine Schiene, wo man denkt, oh krass, also das ist ja Filmemacherei. Aber
das ist, glaube ich, dem geschult, dass ich in Ludwigsburg meinen Bachelor gemacht habe in Regie und da ist die Filmakademie auch mit auf dem Campus und da war irgendwie die Idee, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass eigentlich die Theaterstudierenden auch Filme machen und dann hat man auch so Filmdramaturgie und Drehbuch und Camera Acting und sowas. Und ich durfte dann anstatt von Inszenierung auch Filme drehen. Und das hat mir voll Spaß gemacht. Und dann, und ich glaube, ehrlich gesagt, ich langweile mich manchmal, wenn man zwei Stücke gemacht hat oder ich, dann denke ich so, jetzt würde ich gerne wieder drehen oder jetzt würde ich gerne wieder mehr schreiben oder so. Und genau, ich finde das irgendwie auch, ist ein bisschen, heutzutage gibt es das nicht mehr so oft. Ich glaube, früher war das noch mehr so, dass Leute so mehrere Sachen gemacht haben. Mir macht das alles großen Spaß und ich finde, man bleibt dadurch auch so ein bisschen wacher, weil man so immer wieder neue Leute kennenlernt, andere Kontexte und nicht in so einer Schiene ist, dass man dann halt so seine vier Stücke im Jahr macht und eigentlich immer in diesem Betrieb ist, ne? Und genau, deswegen vielleicht auch so also in die freie Kunst zum Beispiel auch, sich irgendwie inspirieren lassen und genau.
Aber wie ist das eigentlich so in Zeiten, ich meine gerade hier in Berlin, du arbeitest ja nicht nur in Berlin, aber vor allem, du arbeitest eigentlich gar nicht hauptsächlich in Berlin, ne? Aber wir leben hier gerade in dieser Zeit dieser Kulturkürzung und es ist ja, also dieses Damoklesschwert, geht das für mich als freier Regisseur überhaupt irgendwie weiter? Das spürst du ja wahrscheinlich auch,
Das
oder?
Spürt man total und das ist echt eine Tragödie, vor allem für die Stadt hier, also was ich da schon mitbekommen habe. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, rein wirtschaftlich, macht überhaupt gar keinen Sinn, genau diesen Sektor, der einfach so eine Strahlkraft hat, irgendwie zu kürzen irgendwie. Ich weiß nicht, was wir hier sonst haben. Ne?
Ja.
Also
außer Kultur.
Außer Kultur. Und alle Leute, die ich kenne, die nach Berlin kommen, kommen für die Kultur her.
Ja.
Und da muss jemand wirklich, vom Verständnis her nicht, weiß ich nicht, über den Tellerrand gedacht haben. Weil das ist echt, ich finde das wirklich dramatisch. Und ich glaube, was man oft nicht weiß, ist das, was man jetzt einspart, das kommt einfach auch nicht wieder.
Ja.
Diese Stellen, die gekürzt werden in den Werkstätten oder die Leute und Theater ist ein Riesenbetrieb, das sind alles Stellen, für die wurde schon mal gekämpft irgendwie. Und wenn die wegfallen, kommen die nicht wieder.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch, die Qualität leidet darunter auch, weil Theater macht man eben nicht alleine. Die denken alle kreativ mit, das habe ich an der Volksbühne auch gelernt. Also die alle Leute, die das bauen, die das nähen, die das färben, sind Teil dieses kreativen Prozesses. Das ist nicht nur dieses Endprodukt.
Ja, genau.
Und die Qualität spielt da extrem mit. Ja,
also gerade akut eben die Schließung der Werkstätten.
Am Gorki auch,
Am Gorki, genau. Letzte Frage. Was ist bei dir als nächstes, also jetzt erstmal die Buchpremiere und so weiter, dann kommt das Buch in die Welt, aber du hast ja schon wieder, deine Sachen arbeiten ja weiter, oder? Was passiert
bei dir? Genau, ich schreibe gerade. Ich bin im Herbst in Sibiu in Rumänien am Theater. Da gibt es eine deutsche Minderheit und auch eine deutsche Sparte am Theater. Und ich schreibe jetzt im Sommer eine Adaption von Baumeister Solness.
Okay.
Ibsen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, sowas adaptieren und... Genau, da freue ich mich gerade drauf.
Okay, dann freuen wir uns einfach mit dir und freuen uns, dass du diese wunderbare Novelle geschrieben hast, Warm, Kalt und Sehnsucht. Wie gesagt, am Sonntag ist die Vorstellung in der Galerie, sag mal den Namen.
Anton Janicewski
am Rosa-Luxemburg-Platz und dann ist das Buch in der Welt. Und wie schön, dass du in der Welt bist. Jan Kosmowski.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.